Ja, ich freue mich, bei euch zu sein heute an diesem Tag und mit euch das Thema zu bewegen, was heute darum geht. Zwei, drei Stichworte vielleicht noch zu mir, dass ihr wisst, woher ich komme. Eben, ich bin im Aargau aufgewachsen, am Halwilersee und in einem reinen, fast Männerhaushalt. Mutter natürlich nicht, aber ich hatte drei Brüder, eine Bauernfamilie. Also das ist jetzt ein bisschen vielleicht das Gegengewicht, so wie ich selber aufgewachsen bin, dass ich jetzt von Frauen umgebe, von meinen Töchtern und meiner Frau, die alle noch daheim sind. Genau. Beruflich bin ich tätig am, ich weiß gar nicht, woher ich das muss haben, bin ich da, ah ja, es funktioniert, am Theologisch-Diakonischen Seminar in Aarau. Dort unterrichte ich schon seit über 20 Jahren im Fachbereich Neues Testament. Nicht ganz 20 Jahre, aber auch schon länger im Fachbereich Gemeindearbeit und Leiterschaft. Das sind so meine Themen. Ich habe das gemacht schon in der Zeit, wo ich noch im Pfarramt war, auch in Aarau. Und heute ist das eine 70% Anstellung. Und dass ich heute hier bei euch bin, da habe ich eigentlich jetzt auch den Hut drauf vom TDS. Ich mache das im Auftrag von meiner Anstellung dort. Was machen wir dort? Wir bilden junge Männer und Frauen aus für das Reich von Gott. Vielleicht ist das die simpelste Definition von dem, was wir machen. Es ist sogar wenigstens jemand da, habe ich gesehen, der die Ausbildung auch gemacht hat. Ja, die geht 4 Jahre, ist eine höhere Fachschule, jetzt neu integriert mit einem neuen eidgenössischen Titel. Aber das ist vielleicht eher die Kosmetik in dem ganzen Ausbildungswesen, sondern es geht darum, junge Leute, mittelalterliche Leute, wir haben auch ältere Leute tatsächlich, die sich umschulen lassen, die eine Ausbildung machen und dann entweder in einer Freikirche, in einer pastoralen Tätigkeit tätig sind oder sie gehen in die Landeskirche und sind dort als Sozialdiakon zum Beispiel tätig. So, das gibt euch ein bisschen einen Kontext von so Leuten, bin ich in meinem Alltag immer wieder umgeben. Jetzt aber unser Thema, das Thema sich selbst führen oder Selbstführung. Das ist ein grosses Thema und ich kann oder ich will heute mit euch eigentlich nur nicht viel mehr machen als ein paar Grundlinien ziehen. Und ich möchte sie vor allem ziehen, weil ihr euch vielleicht fragen, was hat denn das Wort Selbstführung zu tun mit Glauben, mit Nachfolge von Jesus Christus? Und ich möchte im Grunde genommen die Grundlage zeigen, ich möchte euch den Boden zeigen, wo das Thema hat, biblisch, theologisch, geistlich. Ich möchte es aber so machen, dass es immer auch einen Bogen schlägt, eben in unser ganz persönliches Leben hier. Mir persönlich ist es wichtig, dass ein Thema, das für mein Leben wichtig sein soll, mir hilft es, wenn ich sehe, wo es verankert ist in der Idee, die Gott hat für unser Leben. Also mir hilft es auch, wenn ich sehe, wie es biblisch verankert ist, wie es geistlich verankert ist. Auch wenn das Wort dort nicht vorkommt, so ist doch der Gedanke und das Anliegen enorm präsent. Und das möchte ich heute mit euch anschauen. Warum glaube ich, ist das besonders auch für Männer ein zentrales Thema? Es hat damit zu tun, dass wir vielleicht, das ist eine These, ich kann sie nicht beweisen, in einer Zeit leben, wo gerade wir Männer verunsicherter sind bezüglich manchen Fragestellen als ein grosser Teil von unseren Vorfahren. Es ist nicht mehr ganz so klar heute, was ist eigentlich ein Mann? Und was macht ihn aus? Das ist früher die Art, wie die Gesellschaft geprägt war, wie die Rollen verteilt waren, ein bisschen eindeutiger gewesen. Nicht für alle Männer einfacher, aber doch vielleicht für die Mehrheit. Das ist wirklich anders. Wir haben nicht mehr so sehr unsere eigene Männerwelt, wie vielleicht das früher noch das gegeben hat. Auch nicht mehr unsere Überlegenheit als Männer, wie sie lang in den Gesellschaften gegeben sind gegenüber der Frau. Wir sind nicht mehr einfach nur oder eindeutig die Ernährer, wo quasi der Rest von unserer Familie ein bisschen an uns hängt, zum Positiven und zum Negativen, ich möchte es wertfrei sagen, wo wir quasi wirtschaftlich sicherstellen, dass unsere Familie kann leben und überleben. Die Frauen kommen heute ganz gut ohne uns aus. Und das geht uns manchmal schon ein bisschen gegen Strich. Auch bildungsmässig, Frauen machen heute praktisch alles, was Männer auch machen. Wir Männer können aber immer noch nicht alles, was Frauen können. Zum Beispiel Kinder bekommen. Gut, ich weiss nicht, wer von euch Lust hat darauf, aber es ist immerhin doch ein gewisser biologischer Nachteil. Wir können auch nicht die intensive Vertrauensbeziehung zu einem Kleinkind einfach so haben, schöpfungsgemäß, wie das bei einer Frau ist. Und gleichzeitig sollten wir aber daheim, wäre es das gut, wir würden uns wirklich auch uns gut engagieren und anpacken. Und dann stehen wir manchmal ein bisschen daneben und merken, ja, okay, helfen kann ich schon, aber ich muss ein bisschen warten, bis ich die innere Nähe zu meinen Kindern aufbauen kann, wie das vielleicht meine Frau kann. Und manchmal kann das ein bisschen verunsichern. Denn wir Männer sind von Kraftarbeiter zu Wissensarbeiter geworden in unserer Gesellschaft. Das heisst, früher haben die Männer so ihre Männerprüfe, sehr oft eigenständig gearbeitet. Ich denke jetzt zum Beispiel an meinen Vater, Bauernhof. Da bist du ein bisschen dein eigener Herr und Meister. Das ist heute auch nicht mehr ganz gleich. Aber du hast also deine Arbeitswelt, du hast vielleicht das Handwerk, du hast einen kleinen Betrieb und du bist wie... Ja, du bist ein Kraftarbeiter und hast auch eine gewisse Eigenständigkeit in dem. Heute sind die meisten von uns, wäre jetzt interessant mit mir eine Umfrage, die meisten sind nichts anderes, darf ich es ein bisschen despektierlich sagen, als ein kleines Glied in einer grossen Produktionsmaschinerie oder irgendwie in einem Industriezweig. Wer nimmt denn da noch wahr, was du da genau machst? Oder so geht es manchmal Männer, wenn sie anderen müssen erklären, was sie von Beruf machen. Und dann merkt ihr genau, wenn, während der Rede, dass der andere überhaupt nicht rauskommt, was du da eigentlich machst. Und irgendwann wechselt er dann halt das Thema. Das ist gar nicht so einfach. Das war früher klar gewesen, die Identität, der Beitrag, die Identität, die damit verbunden ist, war klar gewesen. So, und dann sind wir zu gepflegten, rasierten und wohlriechenden Wesen geworden, die sich auch noch modisch kleiden müssen. Wobei, so richtig anständig hat es nur einer gemacht heute. Und das war ja früher ein bisschen unkomplizierter gewesen. Wie oft ist mein Vater 7 Tage in der Woche nicht über Kleider rumgelaufen und vielleicht 1 Stunde in der Woche, wenn er zu Predig ist, zu Birbu, ja, dann hat er ein bisschen etwas Sauberes angelegt. Dann sind wir von der Werbung verbogen worden. Wir Männer. Nicht nur wir Männer, die Frauen auch. Aber vor 50 Jahren, wenn ihr mal, das kann man ja heute, alte Werbungen schaut auf YouTube, die 50 Jahre alt sind, ihr werdet feststellen, dass es praktisch ausschließlich Werbungen sind, also Fernsehwerbungen, die für Frauen gemacht sind. Warum? Weil Frauen sind am ehesten daheim gewesen, haben am ehesten in das viereckige Gerät hineingeschaut. Und darum geht es dort um Dr. Oetker, es geht um, um Backen, Kochen und wie man den Mann kann im durch gewiffte Haushaltstricks verwöhnen. Es ist also wirklich zum Geissen, was dort für lustige Werbungen dabei sind. Es lohnt sich durchaus, die mit der eigenen Frau zu schauen. Aber Männer sind in diesen Werbungen praktisch nicht vorgekommen. Das ist heute anders. Heute kommen wir vor in der Werbung. Endlich kann man sagen, aber was kommt denn da vor? Es geht um Pflegeprodukte, es geht um Kleider, es geht um Parfüm und hier und da um Auto. Ich mag mich noch erinnern, wie ich irritiert war, als ich das erste Mal in einer Werbung gesehen habe, wir Männer sollen uns Gesichtscreme einstreichen. Ich dachte, das kann es ja nicht sein. Das hat mich so schräg gedacht. Das hat mich gedacht, wie wenn ein Ross müsste es Uter haben wie eine Kuhenart, also wie, dass das wie nicht zusammenpasst, eine Art. Heute, wenn es kalt ist und es mich beißt, streiche ich sie selber ein. So weit ist es gekommen mit uns. Der James Bond heute, wenn ihr mal die Männer anschaut, die letzten 2 James Bond Figuren, das sind glatt rasierte, saubere Männer. Früher hatten sie noch ein bisschen wilde Bärte gehabt, aber das ist eigentlich auch vorbei. Vielleicht kommt es wieder, wer weiß. Das Männerbild hat sich gewandelt. Wir müssen sauber sein, gut angelegt, eine glatt rasierte Brust haben und dann aber doch noch Muskeln. Das wäre schon noch gut, wenn wir das dann doch noch hätten. Der Harry Hassler, der ist alt. Das heisst, wir müssen viel mehr unternehmen, um irgendwie dem Bild zu entsprechen. Ich wollte damit nur da sagen, das verunsichert viele. Wer sind wir denn? Wer bin ich als Mann? Was macht mich aus als Mann? Was macht mich zum Mann? Was können wir? Wann ist es okay, dass ich bin, wie ich bin? Darauf gibt unsere Gesellschaft so viele Antworten, dass man am Schluss nicht gescheiter ist als vorher. Und darum ist es schön, dass ihr da seid und ich möchte mit euch hineinhören in das, was die Bibel denn sagt zum Mann. Nicht nur zum Mann, zum Mensch überhaupt, er sagt es zum Mann und Frau, das will ich heute mit euch teilen, aber es ist vielleicht besonders wichtig für uns Männer, das wieder neu zu hören. Wir brauchen wieder zu hören, was Gott im Mensch von ganz am Anfang an in der Schöpfungsgeschichte uns zuruft. Und darum werden wir heute, vor allem auch heute am Morgen, vor allem die ersten Seiten von der Bibel zu uns reden. Da ist eine kurze Beschreibung, was Gott vorgehabt mit dem Mensch. Und ich sage es jetzt oft mit dem Mann. Die Frau ist mitgemeint, aber weil wir nicht Frauen da haben, rede ich zu euch als Mann. Was hat Gott sich gedacht, als er uns gemacht hat, eben auch als Mann gemacht hat? Zwei Beobachtungen als erstes Mal zu dem Text. Gott sprach, lasst uns Menschen machen als unser Bild. Uns ähnlich oder als Ebenbild. Christoph, du hast das in einem Lied gerade gehabt, heute am Anfang. Wir haben schon gesungen von dem. Menschen, Gott ähnlich, ähnlich wie er, ein Abbild von ihm. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig, das brauchen wir dann noch. Und dann heisst es nachher, unmittelbar danach, und Gott schuf den Menschen. Und er schuf den Menschen als sein Bild, da haben wir es nochmal, als Bild Gottes schuf er sie. Als Mann und als Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und herrscht über die Fische des Meeres. So, zwei Beobachtungen. Was sagt Gott über uns Männer? Über uns Menschen, aber ich sage jetzt dann vor allem in Zukunft einfach über uns Männer. Zwei Sachen. Leiter von Anfang an auf unser Leben. Du bist geschaffen von mir und du bist gesegnet von mir. Das sind die zwei ersten Sachen, die ich glaube, ein Mensch in einem Menschen Wert geben, wenn er das hört. Du bist geschaffen und du bist gesegnet. Zuerst das von Gott geschaffen. Das heisst ja nichts anderes als unser Ursprung. Und lass uns das ruhig ganz, ganz persönlich hören. Unser Ursprung liegt in ihm. Mein Ursprung liegt in Gott. Egal, ob meine Eltern mich wollen oder ob ich einfach noch dazugekommen bin oder tatsächlich ein Unfall bin. Gott hat mich wollen. Geschaffen von Gott. Ich trage, du trägst Gottes Fingerabdruck über deinem Leben. Und ich stelle mir manchmal vor, ob es bei Gott so ist, wenn wir ihm schon ähnlich sind, ob es vielleicht sogar ähnlich ist wie bei uns Menschen, dass dann, wenn wir etwas selber gemacht haben, dass wir dann besonders stolz sind darauf. Und ich frage mich, ob das auch ein Teil ist von unserer Gottesebenbildlichkeit. Und ich vermute ja, dass wir tatsächlich der Schöpferstolz von Gott sind. Wenn ein Kind, ein kleiner Bub zum Beispiel, einen Lego-Turm gebaut hat, dann ruft es ja die ganze Familie zusammen, können wir schauen, was ich gemacht habe. Und dann siehst du das Türmchen und alle sagen, unglaublich, was du gemacht hast. Alle staunen und sprechen dem Kind Wertschätzung zu und man merkt, dass es gerade wieder 3 cm gewachsen ist. Und dann, 30 Jahre später, bauen wir unser eigenes Gartenhäuschen. Und wieder zeigen wir es voller Stolz, vielleicht ein paar Freunde. Wir wissen ein bisschen, wie wir es ausdrücken müssen, damit es nicht allzu so bluffig daherkommt, aber so im Sinn, ja, das habe ich da gemacht. Hast du das wirklich gemacht? Ja, das habe ich gemacht. Gefällt es dir? Ja, es gefällt mir. Ich hoffe, es gefällt dir auch, denken wir dann. Und wenn dann jemand staunet über die Fertigkeit, dann tut uns das gut. Das ist Schöpferstolz. Und wenn wir unsere Wohnung renoviert haben, dann könnte es sein, dass wir sogar den Schöpferstolz von Gott in uns tragen. Also, dass Gott ähnlich empfindet, wenn er den Menschen sieht, wenn er dich sieht, dass er Schöpferstolz empfindet und sagt, das habe ich gemacht. Gefällt es euch? Gefällt es euch, was ich da gemacht habe? Das sehe ich in dem Ausdruck hin, und Gott schuf. Du und ich sind der Schöpferstolz von Gott. Wir sind nicht wie so ein Geschenk, das man von irgendjemandem überkommt und eigentlich hätte man es gar nicht wollen, aber wenn dann die Person zu Besuch kommt, dann stellen wir es dann irgendwo in der Stube schnell auf. Aber eigentlich brauchen wir das gar nicht und irgendwann landet es dann auch im Abfallkübel. Das ist nicht Schöpferstolz, das ist irgendetwas, was man bekommen hat und so also halbmässig davon überzeugt ist. Schöpferstolz ist ganz anders, das zeigt man gern. An dem hat man Freude, an dem, auf das ist man stolz. Wir sind handmade bei Gott, von Gott. Sein Design ist auf uns. Sein Arbeitsschweiß ruht auf uns. Seine Hände haben geformt, heisst es im Schöpfungsbericht, haben sich dreckig gemacht, damit es dich und mich geben kann. Und darum gibt er uns in seiner Schöpfung einen Ehrenplatz. Das beschreibt ja die Bibel auch. Ich habe hier etwas mitgebracht. Ihr seht vielleicht, was das ist. Das ist so ein Hochbrettchen. Das hat noch eine andere Seite, nämlich darauf ist ein Bild. Das hat ein Bub, ein 9-jähriger Bub gemacht. Und er hat hier so ein Figürchen drauf gezeichnet, mit dem Zirkel, hat das ausgemalt und lackiert. Und er hütet das Brettchen wie sein Augäpfel. Weil es ist sein erstes handwerkliches Produkt, das er auf dieser Welt und in diesem Leben erschaffen hat. Und er ist stolz darauf. Und wenn darum eine von seinen Töchtern da drauf einen Käse auf der falschen Seite verschneidet, dann gumpelt er gerade auf. Der Bub, das bin ich. Ich war 9, als ich das Brettchen gemacht habe. Bei der Jeanette Reben zu Birbu. 4 Buben waren wir um den Tisch herum. Haben Brettchen angemalt und lackiert. Und seitdem ist das bei mir. Ich gebe das keinem. Weil wenn ich das einem gebe, dann weiß ich genau, was mit ihm passiert. Es ist nicht gerade, nicht gleichmäßig. Irgendwie, ja, das würde im Kübel landen. Ich gehe es nicht in den Kübel. Weil es ist mein Schöpferstolz. Ich habe es gemacht. Es ist meine erste handwerkliche Errungenschaft. Viel mehr habe ich ja gar nicht stand gebracht. Das macht es umso wertvoller, weil es ist der lebendige Beweis, dass ich wenigstens das konnte. Merkt ihr? Schöpferstolz heisst, das habe ich gemacht und darum wertschätze ich es. Und ich schaue gut darauf, wie meine Frauen im Haushalt und auf welcher Seite sie da schneiden. Ich würde das gerne mal meinen Grosskindern vermachen. Mein Brettchen. Und ich frage mich, ob das nicht ein Ausdruck ist von dem, was Gott empfindet über uns als seine Geschöpfe. Das ist mein Schöpferstolz. Das habe ich gemacht. Das war meine Idee. Das ist geworden, weil ich es wollte. Und ich glaube, dass das viele Männer hören müssen, weil sie dem gar nicht so recht glauben. Weil sie dem gar nicht so recht trauen. Doch da heisst es nicht nur, wir sind von ihm geschaffen, sondern es heisst noch ein zweites, und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar. Sagen, das ist Lebenskraft von Gott. Das Wort Sagen bedeutet eigentlich Ermächtigung, Befähigung, zum Leben befähigt. Also eigentlich mit dem Sagen sagt Gott so, und jetzt bist du befähigt zu leben, und zwar so zu leben, wie ich es für dich gedacht habe. Das ist Sagen, Lebenskraft von Gott selber. Er segnete sie. Kraft zum Gedeihen. Wir sind nicht einfach nur geschaffen und jetzt funktionieren wir irgendwie, sondern da ist noch mal ein zusätzlicher Zuspruch. Heil, Kraft, Segen soll mit dir sein. Und das, bevor der Mensch etwas tut und leistet. Wir verstehen manchmal Segen so eine Art wie eine Belohnung. Vielfach wird so theologisiert. Wenn du anständig bist, bist du gesegnet. Gott funktioniert nicht so. Er wartet nicht, bis jemand anständig ist. Er segnet einfach den Menschen, damit er dann vielleicht doch eine Chance hat, anständig zu sein. Aber es ist nie eine Belohnung. Einfach so im Sinn von, erst wenn du dich meinem Segen würdigerweisest, segne ich dich. Da haben wir das Bild davon, dass der Mensch noch gar nicht richtig weiss, wo er sich überhaupt befindet. Und schon ist er gesegnet. Schon ist er wertgeschätzt. Schon hat er Zuspruch. Ich weiss von einem Götti, der hat für sein Göttikind, gerade da, wo es auf die Welt gekommen ist, ein Konto eröffnet auf einer Bank und hat die 2000 Franken darauf eingezahlt. Und er wird dem Kind das dann, wenn es 20 ist, schenken. Das Kind weiss nichts davon. Das Kind weiss also nicht, dass es eine Woche, nachdem es auf der Welt ist, schon ein Bankkonto hat mit 2000 Franken. Und wir können nur hoffen, dass es dann noch Banken gibt, wenn es dann 20 ist und dass das Geld noch etwas wert ist. Aber nehmen wir an, es wäre so, es ist schon gesegnet. Es hat schon ein Konto, es ist schon etwas darauf eingezahlt und es gehört dem Kind. Das ist so, wie das Gott macht, wenn er die Menschen segnet. Ist das nicht erstaunlich, bevor wir so richtig realisieren, was da überhaupt läuft? So, und das ist eine starke Zusage über dein und mein Leben. Von Gott geschaffen, von Gott gesegnet. Nein, wir sind nicht per Zufall durch einen Blob entstanden und dann über Millionen von Jahren von einer Kaulquappe zu einem Menschen irgendwie mutiert, mit Augen, Ohren, Nase, Beinen und so weiter und so fort. Da hat Gott seine Hand planvoll im Spiel gehabt. Und er hat Menschen wollen nach seinem Bild. Und wisst ihr, was ich ganz grossartig finde in diesem Zusammenhang? Das ist der Anfang vom Alten Testament. Wenn wir ins Neue Testament gehen und dort wiederum an Anfang gehen und der Mensch, wie er Gott meint, auftaucht, Jesus, was ist das Erste, was Jesus erfährt? Oder etwas vom Ersten, wo, bevor er seinen Dienst antritt? Wir können es nachlesen im Markus-Evangelium. Jesus, bevor er seinen Dienst antritt, das ist wichtig. Der Mensch, wie Gott ihn gemeint hat, der Sohn von Gott, tritt auf und dann heisst es da, er ließ sich taufen. Und sogleich, als er aus dem Wasser kam, sah er den Himmel sich teilen und den Geist wie eine Taube auf sich herabsteigen und eine Stimme kam aus dem Himmel, du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Wohlgefallen. Und ich finde das ganz erstaunlich. Am Anfang vom Alten Testament heisst es, du bist von mir geschaffen, du bist von mir gesegnet. Und am Anfang vom Neuen Testament heisst es, du bist von mir geliebt. Du, mein Sohn, bist geliebt von mir. Ich stelle mich ganz zu dir. Und ich stelle mich zu dem Weg, wo du gehst, bevor du gehst. Auch da wieder nicht am Schluss, du hast es super gemacht, bist sogar bereit gewesen, am Kreuz zu sterben und darum bist du mein geliebter Sohn. Jesus hat noch nichts gemacht bezüglich seiner öffentlichen Wirksamkeit. Und es steht am Anfang, du bist geliebt. Jesus braucht das offenbar. Wie viel mehr du und ich? Wenn Jesus das gebraucht hat, wie viel mehr brauchen wir das? Wir sind auch die Geliebten Gottes. Das Neue Testament ist voll davon. Das sind nicht nur Worte von Gott über Jesus, das Neue Testament spricht das auch über uns aus. Zum Beispiel, seht, welche Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen und wir sind es. Das ist die johannäische Version von du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Seid genau das Gleiche aus. Und das zeigt, das ist nicht nur eine Aussage, die Gott über Jesus ausspricht, sondern er spricht sie über uns aus. Du und ich, wir sind die Geliebten, wir sind die Wertgeschätzten von Gott. Und ich glaube, das ist so eine Art Trio von der männlichen, menschlichen, und jetzt rede ich vor allem zum Mann, von der männlichen Identität. Vergiss nie, du bist von Gott geschaffen. Das heisst, gewollt von Gott. Vergiss nie, du bist als Mensch von Gott gesegnet. Das heisst, befähigt zum Leben. Und vergiss nie, du bist von Gott geliebt. Sein Zuspruch steht über dir. Egal, ob du das je gehört hast von deinem eigenen Vater oder nie gehört hast von deinem eigenen Vater. Das ist, was der Vater im Himmel über dir ausspricht und über dir glaubt. Und ich frage euch, stellt euch mal vor, das wäre die tiefe Überzeugung, die euch in Sagen hat. Ich bin der von Gott Erschaffene, Gewollte. Ich bin der von Gott Gesegnete. Ich bin von Gott geliebt. Von Anfang an. Nicht alles Belohnung, von Anfang an. Stellt euch mal vor, das wäre die Grundüberzeugung, die euer Handeln, euer Denken und euer Empfinden bestimmt. Und jetzt stellt euch mal vor, wie sich das würde auswirken. Was für Folgen hätte das? Für euren Umgang, wie ihr das Leben hingeht. Was hätte das für Auswirkungen darauf, wie ich andere Menschen sehe, meine Mitmenschen? Was hat das für Auswirkungen, wie ich meine Aufgaben in der Familie und im Beruf würde angehen? Was hat das für Folgen? Überlegt euch das einmal. Und ich lade euch ein, das einen Moment ganz persönlich zu überlegen. Und dann lade ich euch ein, wenn ihr mögt, redet doch mit diesen Männern um euch herum. Nicht mehr als drei, einmal darüber. Ich weiss, nicht alle Männer mögen an einem Mannentag mit anderen Männern reden. Ich war letzten Samstag an einem Mannentag und da sagt mir einer der Veranstalter, es habe gerade gehört von einem Mann, er kommt nicht mehr an den Mannentag, da müssen wir dann auch noch miteinander reden. Also, wenn du zu diesen Männern gehörst, die jetzt lieber nicht mit anderen reden wollen, dann musst du auch nicht. Aber wenn du magst, tausche doch einmal darüber aus. Ein paar Minuten, zwei, drei, vier Minuten. Was denkst du, würde sich in deinem Leben ändern, wenn das so tief, wie es nur geht, in deinem Herz verankert wäre? Wenn der Christoph in 5 Minuten, 6 Minuten sich bemerkbar macht, dann denkt daran abzuschließen.